Sie hören einen Podcast von DRS 1. Doppelpunkt.
Ferrari, Stümperrauchen, Zirkus und Musik. Das waren seine Leidenschaften. Die vom Aargauer Schriftsteller Hermann Burger. Die Hauptleidenschaft ist aber Schreiben. Er war ein genialer Wortakrobat. Wenn er geschrieben hat, dann hat er reales und fiktives Wild vermischt, so dass man beim Lesen beides nicht mehr auseinanderhalten konnte. Im Wort Leidenschaft versteckt sich aber auch Tragik in seinem Leben. Das Schreiben war für ihn auch ein grosser Konflikt. Er hat mal gesagt, Zitat, «Der Kopf voll Meisterwerk und selber bringe ich mir nur ein paar Brösmeli zu Weg.» Das Leben selber war für ihn ein Todesort. Das Schreiben ein lebenserhaltender Prozess. Und das Sterben, so wird im Rückblick vermutet, war seine grosse Sehnsucht. Der Hermann Burger hat über Liebe, Sehnsucht, Leben und Tod geschrieben und hat einen eigenen Ton und Stil gehabt. Und Schriftsteller von heute orientieren sich noch dran. Und aus Anlass von seinem heutigen 20. Todestag wollen wir den bedeutenden Schweizer Schriftsteller ins Zentrum stellen. Wir laden euch ein, den spannenden Schriftsteller wieder zu entdecken. Der Doppelpunkt heute über das Leben und Werk von Hermann Burger. Miriam Zumbühl.
Er schreibt Sätze, die länger als eine ganze Buchseite sind, bastelt aus Wörtern ganze Satzwelten und war ganz einfach ein Wortakrobat. Der Schriftsteller Hermann Burger aus dem Stumpenland, im Wieland im Kanton Aargau. 1942 in Menzigen geboren, der Vater ein Versicherungsinspektor, Mutter daheim. Er war der älteste von drei Geschwistern. Schon früh in seinem Leben war klar, was er werden will. Ein Künstler, wie er selber einmal in einer Sendung von Schweizer Radio DRS erzählt hat.
Gegen oben daheim durfte ich dann im Büro vom Vater zuschauen, wie er im weissen Mantel am Modellierbock gestanden ist und mit einem Spachtel der Linie von einem Frauenrücken angefahren ist. Dazu hat er geknebelt, wie wir sagen im Wienertal, eine Zigarre geräucht und beim Einschnaufen hat er sie nicht rausgenommen, sondern die Luft nebendurch gezogen, etwa so. Das ist für mich heute noch die Erinnerung an das künstlerische Arbeiten, ein Frauentorso, der aus dem Nebel rauswächst. Und ich bin wieder am Boden auf dem Bauch gelegen und habe gezeichnet, hunderte von Blättern, Auto vor allem, aber schon perspektivisch. Es hat drei Marken gegeben, Chevrolet, Cabriolet und Amerikaner. Diese Zeichnungen habe ich dann einmal, wenn die Grossmutter das Tournee gemacht hat, zu den Tanten und Verwandten verkauft, 1 Franken pro Blatt. Und als ich in die erste Klasse gekommen bin, habe ich den ersten Kunstpreis gewonnen. Kleiderfirma PKZ, die Lumpenburger hat man gesagt, im Gegensatz zu den Stumpenburger, hat den Wettbewerb für Kinder bis zu 12 Jahren ausgeschrieben. Mein Beitrag war eine Blasmusik in PKZ-Uniformen. Musikanten haben, je nach Instrument, wie ein P, ein K oder ein Z ausgesehen. Und dort, wo die Kittel oder die Hosen in den Nähten geplatzt sind, haben sie kleine P, K und Z zusammen gehabt. Meine Fotos ist in Zürich an der Bahnhofstrasse im Schaufenster gegangen. Es hat einen Empfang gegeben beim Direktor und der erste Preis waren 300 Franken gewesen. Endlich, habe ich mich gefreut. Endlich kann ich von Wesa auf Märklin umsteigen und mir als Einstand gerade ein Krokodil leisten. Aber leider ist der Preis nicht bar ausgezahlt worden, sondern in Form von Knickerbocker, Kitteln, halblangen Hosen. Ich war eingesundiger für alle Ewigkeit. Habe aber meine Erlebnis später nie mit Knickerbocker gedreht. Doch der Wunsch, Künstler zu werden, ist festgestanden. Und darum haben wir vorhin eine Platte von einem Komponist und von einem Interpret gehört, wo beide, der Robert Schumann wie die Nulli Patti, die Art von Virtuosentum verkörpern, wo man in der Sprache nie erreichen kann.
Musik war seine grosse Liebe. Ländler, Schlager oder ein fetziges Klavier und vor allem im Jazz hat sein Herz gehört. Als junger Musiker in der Kante Aarau hat er in einem Septett gespielt. «My Fair Lady» und der Glenn Miller Sound war Trumpf. Ein zielendes Instrument hat er gespielt. Klavier hat er bei den Tanten gelernt, Saxophon an der Jazzschule, Vibraphon hat er sich selber beigebracht.
Mein erstes Vibraphon, ein Trixen, habe ich mit Tanzmusik abverdient. Seit 2 Jahren spiele ich jetzt ein Messer, was Occasion zu Hause war, nachdem der Lionel Hamptons für eine Konzerttournee durch die Schweiz quasi eingefahren hat. Über den Umweg von Klavier, Klarinetten und Saxophon habe ich im Vibraphon mein Instrument gefunden. Es ist, glaube ich, nicht zufällig ein reines Solisteninstrument. Und das Solistentum ist bezeichnend für meinen Weg vom Einzelkind, wo ich jahrelang war, bis Geschwister nachgekommen sind, zum Künstler oder Artist. Mein Verhältnis zu der Gesellschaft ist schon im Alter von 5 Jahren geprägt worden durch einen Kinderheimaufenthalt oberhalb am Wallensee, wo ich lang vor der Autostauer und dem Trio Eugster als Qualensee erlebt habe. Ich war der Jüngste, der Anders-Konfessionelle, beplagt und zum Aussenseiter gestempelt worden und ich habe mich gerettet mit dem Zeichnen. Und wenn die Flügelschwestern gesagt haben, es sei falsch, das Kopftuch von der Büri im Malbüchli Geld zu machen, weil sie der Vorlage violett sei, habe ich instinktiv gewusst, nein, es ist richtig, weil Gel Komplementärfarbe zu violett ist. Ich habe wirklich das Gesetz dort oben in Amden entdeckt, auf die gelbe Fläche schauen, die Augen zutun, dann sieht man plötzlich violett. Und so habe ich auch instinktiv gewusst, dass ich für mein Leben eine komplementäre Existenz suchen muss zu dieser katastrophalen Kindergesellschaft von Sadisten. Ich hatte natürlich noch keine Ahnung, wie mein Beruf wird aussehen, bin aber sicher, was nicht in Frage kommt. Der Normalfall.
Und so hat er sich eine alternative Existenz aufgebaut. Eine Parallelwelt, die er selber so zusammengefasst hat.
Es sind eigentlich 3 grosse Zehen, die mein Leben bestimmen. Das Zimiterische, die Friedhofwelt, das Zirzensische, die Zirkuswelt und das Zigaristische, die Tubakwelt. In der Geschichte «Das Zirzensische und ich», wo der Erika Knie gewidmet ist, habe ich geschrieben, hätte man mich, den Glaziologen, die Welt erschaffen lassen, ich hätte sie von Anfang an als Zirkus erschaffen und hätte die Menschheit nur vorstellungsweise in die Menagerie der Normalität entlassen. Wenn Zeus mir das Angebot gemacht hätte, zu seiner Rechten Platz zu nehmen, als die Güter dieser Erde an Schmuggler und Hehler verteilt waren, hätte ich ihm frech erwidert, nur unter der Bedingung, dass es eine Zirkusloge ist und ich ohne störende Zeltstangen auf die Manege blicken kann, den Sägemehlteppich, der mir die Welt bedeutet. Zirkus heisst für mich Paillettenglanz und Jongleur-Virtuosität, knisternde Erotik und hohe Schule mit Lipizzaner, Big Band Sound unter dem Zeltdach und die zersägte Jungfrau, Wiesclown und Lilliputaner. Eine grelle, bezaubernde und universal artistische Gegenoffensive zu dieser immer mehr verschandelten, verplanten, normierten, idiotisierten Welt von rationalistischen Hottentotten. Es wäre mein grösster Wunsch, ein Jahr mit dem Zirkus Knie auf Tournee zu gehen und Materialien zu sammeln für einen modernen Zirkusroman. Sozusagen als Zirkusorchesterdiener im Hintergrund.
Zu den anderen beiden Zehen gibt es an dieser Stelle etwas anzufügen. Das Zimiterische, die Friedhofskunde, die Nähe vom Tod, den Hermann Burger gleichzeitig gefürchtet und immer gesucht hat. Weil das Leben selber, das war für ihn eigentlich schon Todesort gewesen. Und das Zigaristische, das steht für die Magie, die Erinnerung, die wie Rauch aus dem Nichts aufsteigt, alles vernebelt und am Schluss wieder verpufft. Der Literaturkritiker und Burgerfreund Marcel Reich-Ranitzky hat das Wesen von Hermann Burger nach seinem Tod so auf den Punkt gebracht. Hermann Burger war ein Artist, der immer aufs Ganze ging, der sich nicht geschont hat. Er war ein Mensch mit einer grossen Sehnsucht nach dem Glück. Und Glück, das war Schreiben, etwas ganz Zentrales für den gestudierten Literaturwissenschaftler. Oder müssen wir vielmehr sagen, es sei Liebe, Herausforderung, Besessenheit und Dilemma in einem gewesen.
Wenn man ja Literaturwissenschaft studiert und gleichzeitig schreiben will, kommt man in Konflikt, dass man den Kopf voll Meisterwerk hat und selber nur Brösmeli zu Weg bringt. Der Interpret muss lernen, in der Sprache der anderen zu denken, während der Schriftsteller das Gegenteil anstrebt. Aus dem Tutti und Fortissimo von der Weltliteratur, Oper, seine eigene Stimme rauszuhören, die Stimme zu schulen und zu perfektionieren, und das braucht einen langen Prozess. Unser Lehrer, der Emil Steiger, hat immer in der ersten Vorlesung für die Novizen in der Elfimesse gesagt, damit kein Missverständnis entsteht, wir bilden an der Universität keine Schriftsteller aus. Wenn sie Schriftsteller werden wollen, sind sie bei uns fehl am Platz. Das habe ich mir gemerkt und meine Ausbildung einmal mehr selber an die Hand genommen. Von einem Günter Grass zum Beispiel hat man damals Anfang 60er Jahre an der Universität noch nichts vernommen. Heute ist das ganz anders.
Und mit den Texten von seinen Lieblingsschriftstellern Franz Kafka, Hermann Hesse, Paul Celan oder eben einem Günter Grass klar vor Augen hat er geschrieben. Zum Beispiel sein Lieblingszitat aus dem Grass inneren Blechtrummel.
Fernwirkender Gesang vom Stockturm aus gesungen. Am Donnerstag jeder Woche machte Mama Einkäufe in der Stadt. Meistens nahm sie mich mit. Immer nahm sie mich mit, wenn es galt, beim Sigismund Markus in der Zeughauspassage am Kohlenmarkt eine neue Trommel zu kaufen. In jener Zeit, etwa von meinem 7. bis zum 10. Lebensjahr, schaffte ich eine Trommel in glatt 14 Tagen. Vom 10. bis 14. Jahr bedurfte es keiner Woche, um ein Blech durchzuschlagen. Später sollte es mir gelingen, einerseits eine neue Trommel an einem einzigen Trommlertakt zu Schrott zu machen, andererseits bei ausgeglichenem Gemüt 3 oder 4 Monate lang achtsam und dennoch kräftig zu schlagen, ohne dass meinem Blech bis auf einige Sprünge im Lack ein Schaden anzusehen gewesen wäre. Doch hier soll die Rede von jener Zeit sein, da ich unseren Hof mit der Teppichkopfstange, mit dem Nägelkopf...
Ich habe das ganze Kapitel aus der Blechtrommel heute noch auswendig, denn ich habe mir folgende Grasskur verschrieben. Ich habe seine Sätze in grammatikalische Strukturschema zerlegt und das Syntaxmodell mit eigenen Wörtern gefüllt. So hat es zum Beispiel geheissen, am Dienstag jeder Woche machte Papa Einkäufe in Lenzburg. Die Übung ist mir vorgekommen wie ein grosses Rangierfeld. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man eine Relativsatzweiche da oder dort stellt, eine Entweder-oder-Kreuzung einbaut etc. Hunderte von Seiten habe ich auf diese Art Syntax trainiert, denn ich habe gefunden, man soll erst publizieren, wenn man der Öffentlichkeit auch etwas zu sagen hat. Genauso wie man erst in eine Band eintreten kann, wenn man sein Instrument beherrscht. Heute ist es in der Musik wie in der Literatur manchmal gerade umgekehrt. Man gründet ein Orchester, um Gitarre lernen zu spielen, und man schickt das Manuskript an Verlag, damit die Lektoren ein Buch daraus machen. Das war nie meine Art, weil ich aus einer Tubakerfamilie stamme, quasi aus der Tubak-Buddenbrooks, und prägt bin vom grossväterlichen Satz, wenn man etwas anfängt, muss man so in die Knode nehmen, was so viel heisst, wie nicht nur angattigen, sondern mit den Händen kneten und formen. Vom Gottfried Benn gibt es das schöne Gedicht «Satzbau» mit dem Schluss «Die wenigen, die was davon erkannt, Klammer Goethe, wovon eigentlich? Ich nehme an, vom Satzbau.»
Ein genauer, ehrgeiziger, wenn nicht sogar verbissener Schriftsteller. Aber es wäre ganz falsch, wenn man den Hermann Burger nur so würde porträtieren. Der Psychotherapeut Kurt Theodor Oehler war ein langjähriger Freund von Hermann Burger. Die Freundschaft hat am ersten Tag an der Kante Aarau ihren Lauf genommen, wo die beiden in der Aula nebeneinander gesessen sind.
Und nach einem Deutschunterricht haben wir einen Auftrag gehabt, also Leseprobe zu machen, und ich habe vom Hermann Hesse aus dem 3. Kapitel Demian, der Schächer, habe ich dort den ersten Satz vorgelesen. Und hinterher ist er auf mich zugekommen. Wer ich eigentlich da sei und warum ich das gelesen habe, das habe ihn so tief bewegt. Und mir hat das eigentlich gar nicht so tief bewegt. Das schon, ich habe das gelesen, aber ich war erstaunt gewesen, dass jemand so stark reagiert. Ja. Das ist also so die erste persönliche eigentlich Begegnung gewesen über das Innere. So, ne. Und dann hat er mir mal angerufen, hat gesagt, ob ich zusammen mit ihm die Schachnovelle schauen vom Stefan Zweig im Kino. Und dann haben wir das gemacht, sind da schön brav miteinander zusammengehockt und den Film angeschaut, und hinterher in Aarau vor dem Kunsthaus haben wir über das diskutiert, und dann hat er unter anderem gesagt, ja, der Künstler, das sei natürlich das Wichtigste, die Künstleridentität. Und ich habe gefunden, ja, so ein Bürger, der normal arbeitet und ein durchschnittliches Leben führt, der ist eigentlich genauso ein wertvoller Mensch. Und das hat er wieder überhaupt nicht begriffen. Er hat gerade gemerkt, jetzt sind wir das erste Mal schon hintereinander gekommen. Das ist der erste Streit, den wir dort vom Zaun gebrochen haben. Und der hat eigentlich nie geändert über das Thema. Er ist einfach ein Künstler gewesen und seine Künstleridentität, etwas anderes hat es für ihn gar nicht gegeben.
Mit diesen Auseinandersetzungen hat aber auch eine tiefe Freundschaft angefangen. Verbunden hat sie die Liebe zur Philosophie und Literatur. Sie haben zusammen Literaturklassiker gelesen, haben Schauplätze besucht, sind ins Tessin gefahren und haben stinkfrech beim Hermann Hesse an die Tür geklopft. Und auf eine Art war Kurt Theodor Oehler der Geburtshelfer, wo Hermann Burger seine Schriftsteller- oder damals noch Dichterkarriere gestartet hat. Abend am 11 war es, im Restaurant Zalmen zu Aarau, die erste Gedichte auf einen Fötzel kritzelt auf dem Tisch. Und dann der Entschluss, einem Literaturkritiker Anton Kretli aufzuläuten.
Und dann habe ich gesagt, du Hermann, also jetzt brauchen wir sofort einen absoluten Koryphäe, einen Spezialist, der das begutachtet, und das machen wir gerade. Oder? Mhm. Ich bin ins Telefon gegangen, in die Kabine, und habe einem Anton Kretli angerufen. Das war also sicher schon 11:30 gewesen. Und tatsächlich, das ist also unsere Art und Weise, oder? Wir sind so miteinander umgegangen, da hat man da keine Rücksicht genommen auf Schlafenszeiten und so weiter, oder? Wir haben Haufen so Zeug unternommen, oder sind noch bei Mädchen go singen, oder irgendetwas, ja. Also gut, da sind wir an eine Idee angeleitet, Anton Kretli, und der ist da, glaube ich, schon am Schlafen gewesen, mir zum Bett ausgestiegen, was ich will, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da einen Kollegen, und der hat Gedicht geschrieben, und muss unbedingt heute wissen, ob die gut sind, oder ob wir vorbeikommen können. Und er hat gesagt, ja, sie sollen gerade kommen. Oder? Mhm. Und dann, 5 Minuten später, haben wir dort bei ihm geläutet. Oder? Und dann hat er uns rauf. Dann hat er so provisorisch angelegt gewesen, oder? Und dann hat er uns aufgenommen, hat mir etwas trinken wollen und so. Und dann hat er ein Bier, glaube ich, hat er uns noch ausgeschenkt. Und dann hat er die Gedichte gelesen. Und dann hat der Anton Kretli gesagt, glaube ich so ziemlich wörtlich, also die Gedichte sind gut, aber sie müssen noch überarbeitet werden. Die müssen noch gründlich überarbeitet werden. Aber die sind gut, ja, das fände er gut. Und hat dann speziell auf einzelne Passagen Bezug genommen und gesagt, das fände er gut. Und so, und dort, das könnte man noch ändern und verbessern. Und der Hermann Burger hat sich durch das, was der Anton Kretli dir gesagt hat, voll verstanden gefühlt. Das war der entscheidende Augenblick gewesen. Er hat das Gefühl gehabt, der, erstens mal kommt er raus, und zweitens sieht er genau, was gut und schlecht ist, und drittens sagt er, das sind gut. Mhm. Und das hat er ihn nachher ermutigt, und er hat nachher die Gedichte rausgebracht mit seinem ersten Buch, die Rauchsignale.
Der erste Stein für einen Weg als Dichter und später Schriftsteller war also gelegt gewesen. Auf dem Weg begleitet und auch inspiriert hat ihn dabei aber noch ein anderer. Es war der Altbundesrat Kaspar Villiger, ein Jugendfreund von ihm. Eine Freundschaft, die aber auch viel Streit gegeben hat.
Also mit dem Hermann Burger hat man immer wunderbar können streiten. Das ist also, das ist von einer einfachen Auseinandersetzung bis fast aufs Blut gegangen, amix, ja. Und dann haben wir so eine Diskussion mit dem Kaspar Villiger zusammen als Oktoberfest in München, und dort haben wir es auch sehr schön gehabt und lustig gehabt, und das Oktoberfest, das ist ja ein bombastisches Erlebnis gewesen. Und auf der Rückreise im Zug hat es halt wieder so eine Auseinandersetzung gegeben, das mal ums Militär. Der Hermann Burger war ja ein Militärfind, ein Antimilitarist. Also, er hat das gehasst, irgendwie, das ganze Dönimässige und Organisierte, das ist, und Autoritäre, das hat er gehasst wie Pest und so. Ne? Und der Kaspar Villiger, der hat sich dort ins Zeug gelegt und hat für die schweizerische Landesverteidigung gekämpft und hat sich dort eingesetzt, und das muss doch sein und das muss man machen und das muss man pflegen, und das ist doch auch ein guter Teil von der schweizerischen Selbstverständnis und so. Dort haben sie sich also gestritten, die haben mich dort rausgehalten, aber die haben sich gestritten, furchtbar. Und es ist noch lustig, später ist ja dann der Kaspar Villiger Verteidigungsminister geworden von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Also der Hermann Burger hat natürlich den Kaspar Villiger sehr geschätzt, ja, und hat eigentlich auch sofort seine grossen Talente und Begabungen erkannt und hat schon früh gesagt, dass der Kaspar Villiger eigentlich wieder eine grossartige Karriere machen wird. Das hat er ihm alles vorausgesagt, ja.
Es war also auch eine Freundschaft voller Liebe und Bewunderung. Sie sind einander Bier- und Stumpenfreunde der Studentenbewegung und natürlich war der Hermann Burger stolz, wo sein Stumpenfreund dann Bundesrat geworden ist.
Zunächst einmal grosse Freude, dass er das Ziel, das er insgeheim, obwohl er es abstreitet, immer angesteppt hat, erreicht hat. Wir haben ihm schon mit 20 Anfang Studium prophezeit, du wirst einmal Bundesrat. Ich habe gleich Freude, wie wenn ein Kollege von mir aus der schreibenden Zunft den Büchnerpreis bekommt.
Der Kaspar Villiger redet heute nicht mehr in der Öffentlichkeit, hat aber bei der Recherche zu dieser Sendung erzählt, dass der Verlust von seinem Freund, Hermann Burger, für ihn noch heute etwas sehr Schmerzliches sei. Sie waren einander Wegbegleiter, auch wenn die Wege in ganz andere Richtungen gezeigt haben.
Freundschaft beruht ja eigentlich auf der Anziehung von zwei Menschen gegenseitig und nicht auf der Hobby oder auf der Lektüre. Wir machen auch ab und zu noch Musik. Er spielt ja auch Handorgeln und ich kann ihn Blenden begleiten oder Jazz. Diskutieren viel über Politik und Literatur, nicht nur über das Zigarrenwesen. Also die Freundschaft ist schon eingeschränkt intensiv.
Er hat den Kaspar Villiger sogar literarisch verewigt. Im Buch «Brenner» heisst eine der Hauptfiguren zwar Johann Kaspar Brenner, aber es ist klar, wer damit gemeint ist. Die Figur, die strotzt nur so vor lauter Wissen aus der Tabakindustrie. Eben wie der Kaspar Villiger.
Ich habe ihn begleitet, zum Beispiel nach Bremen, an Tabakeinschreibung, Tabakbörsen, und habe das als nächste Nähe erlebt, wie das hektisch zugeht, wenn die verschiedenen Firmen und Konzerne einander überbieten beim Ringen von Sumatraballen.
Er hat bewundert, aber auch geniedet, den Hermann Burger.
Von seinem Charakter her war er sehr emotional, sehr engagiert gewesen. Er konnte furchtbar neidisch sein, ja, also furchtbar und rivalisiert mit bestimmten Schulkameraden, die er nicht mögen, oder auch mit mir. Wir haben also viel so Rivalitätskämpfe ausgefochten, Verbissnige, vor allem im Spiel, ja, beim Boccia-Spielen und Monopoly, da hat es den grössten Krach gegeben, oder? Das ist also furchtbar. Er hatte so einen verbissenen, spielerischen Charakter gehabt. Und daneben war er aber ein ganz lieber Freund gewesen, muss ich sagen. Er war auch sehr fürsorglich gewesen. Also ich glaube, man hätte alles können. Wenn irgendetwas passiert wäre, wäre er da gewesen. Er wäre wirklich da gekommen und hat sich eingesetzt, auch für seine Geschwister und so. Muss ich sagen, er hat dort sehr, sehr familiären Sinn gehabt. Ja.
Und gerade in der Musik hatte er ein Engelsgeduld und Musse. Stundenlang sei er am Klavier gehockt und hat vor sich hingespielt. Eine andere grosse Liebe in seinem Leben waren Frauen. Blonde Frauen.
Also das hat sich eigentlich durch sein ganzes Leben gezogen. Die Liebe zu seine blonden Schwestern, hat er denen gesagt. Ja, das ist also eigentlich immer für gut. Er hat Bilder gemalt, so mit schönen Frauen, muss ich sagen, ja, und hat sich dann auch immer wieder verliebt, zum Beispiel Dagmar Berghoff, der Radiosprecherin vom deutschen Fernsehen, oder ein Bekannter in München damals, den er sehr geliebt hat. Und natürlich das erste Mal seine Frau, die blonde Anne-Marie, wo er eigentlich immer davon geredet hat und sie sehr geschätzt hat und geliebt hat. Aber er hat immer irgendwo, man hat gemerkt, das ist in ihm so eine tiefe Sehnsucht gewesen, wo über alles hineingegangen ist. Also die Sehnsucht nach dem mütterlichen, schwesterlichen, wo eben stärker war als jetzt eine erwachsene Beziehung zu einer erwachsenen Frau. Ja, er hatte also zwar Familie gehabt mit Kindern und seine Ehefrau, aber eben daneben ist immer die unbefriedigte, tiefe Sehnsucht nach dem Urweiblichen gewesen. Und das ist auch etwas, was sich durch sein ganzes Leben gezogen hat. Mhm. Ja. Und letztendlich nicht befriedigt werden. Ja.
Und vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um über ein wichtiges Buch mit einem zentralen Thema im Leben von Hermann Burger zu reden. «Die künstliche Mutter» ist 1982 rausgekommen. Der Radioredaktor Martin Walder hat das Buch damals auf DRS2 vorgestellt.
Aus minutiösen Beschreibungen, wo Material aus der helvetischen Militärgeschichte, aus der Eisenbahngeschichte, aus der Urnergeschichte, aus der Medizin und weiss nicht woher anschleppen, wächst eine gigantische literarische Fantasie um eine sagenhafte Heilstollenklinik mitten im Herz der Schweiz, tief im Gotthard. Dort will der Held von dem Roman, ein angeschlagener Intellektueller, Privatdozent eben an einer Technischen Universität, sein Muttermal loswerden. Das heisst, der Schatten von der übermächtigen Mutter, wo Wärmung mit Ansprüchen Sohn verwechselt hat, wegstrahlen zu lassen von den Strahlen im Berg hinein. Eine gewaltige und eine gewaltvolle auch Abrechnung mit der Mutter, die Hermann Burger hier aufbeschwört, mit einer Sprache, die buchstäblich bis ins Althochdeutsch zurückgreifen muss, um der Monstrosität von dem Männerthema gewachsen zu sein.
Eine Leseprobe aus «Die künstliche Mutter». Die Hauptfigur reist nach einem Herzanfall ab, auf Göschene.
Es war Spätherbst geworden, als Privatdozent und Omnipatient Wolfram Schöllkopf aus der kardialen Beobachtungsstation Mammern am Bodensee entlassen wurde und um 22.47 Uhr im Hauptbahnhof Zürich eintraf, so weit rehabilitiert, dass er aus dem Waggon stürzen, auf Perron 2 hinüberhasten und gerade noch den bereits abgefertigten Amsterdam-Rom-Express erreichen konnte, eine dieser stahlvioletten Karotzen der Ferrovia dello Stato, die man in einer Geländerstangenkletterpartie knacken musste. Ich hatte kein Gepäck für Göschenen. Mein Gepäck, das freilich einen ganzen Postwagen gefüllt hätte, bestand aus der 8-jährigen Krankheitsgeschichte. Von einem Tag auf den anderen durch einen elektrischen Schlag im Gemächte aus der Bahn geworfen und seither von Pontius zu Pilatus geweibelt, vom Internisten dem Urologen, vom Urologen dem Dermatologen, vom Dermatologen dem Dentisten, vom Zahnarzt dem Psychiater, vom Psychiater dem Gruppentherapeuten, vom Gruppentherapeuten dem Daseinsanalytiker, vom Daseinsanalytiker wieder dem Internisten in die Schuhe geschoben. Keiner wollte begreiflicherweise den schwarzen Peter behalten. Mein Gepäck waren vor allem die Depressionen. Nach der Staffette erfolgloser, ja schmerzintensivierender Therapien war ich dazu übergegangen, meine Krankheit in der Ärztezeitung zu inserieren, Leidensannoncen aufzugeben, was mich immer noch billiger zu stehen kam als der jeweilige Selbstbehalt bei der Krankenkasse Helvetia. Das Stichwort, das ich erfand, alles muss man ja selber leisten, die chronischen Malästen austragen und ihnen auch noch einen Namen geben, war Unterleibsmigräne. Unter den dubiosen Heilsangeboten von Quacksalbern und Magnetiseuren aus Appenzell-Innerrhoden und dem Thurgauischen und dem Glarner Land, auf die man nur hätte eingehen können, wenn man kerngesund gewesen wäre, fand sich eines Tages ein Telegramm von einem gewissen Auer Aplanalp aus Göschenen. Betrifft Ihr Prästensignalement? Stopp. Sie brauchen die künstliche Mutter? Stopp. Heute kommen, nicht morgen.
Und so ist sein Held im Buch auf das Göschene seine, wie hat er gesagt, Unterleibsmigräne in den Stollen kurieren. Wie ist der Hermann Burger nur auf so eine Idee gekommen?
Am Anfang, und zwar 1978, war die Idee da, Patienten in einem Grubenzug ins Berginnere hineinzuführen. Ich habe mir das vorgestellt, dass ein Gleis im Bereich der Faverschen Tunnelunternehmung, Raum Göschene, und die Idee hatte, dass man eine Urmutter-Mund-zu-Mund-Beatmung macht im Gotthardinnen. Das heisst, dass Patienten quasi an die Tunnelbrust geführt werden. Das ist die Abbaufront der Tunnelbohrmaschine. Und dass so intellektuell versuchte Typen wie der Schöllkopf dort wieder regenerieren könnten durch terrestrische Strahlen. Und etliches später hat mir ein Arzt, wo ich erzählt habe von dieser Konstruktion, darauf hingewiesen, dass es den Gasteiner Heilstollen gibt, in Böckstein oberhalb von Bad Gastein. Und aufgesucht im vergangenen Jahr habe ich aus zwei Gründen, aus Romangründen und aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe natürlich in dem Bad Gastein den konkreten Detail erlebt, wie zum Beispiel eben das medizinische Wunder, muss man fast sagen, von der Radoninhalation für schwere Rheumatiker, wie sie der Autor nicht erfinden kann. Und wenn man solche Details dann nach meiner Methode recherchiert wie ein Journalist und quasi verschneidet mit Fantasie, Gebilde, dann kommt man letztlich zu der naheliegenden Idee, dass man einfach den österreichischen Heilstollen in Gotthard versetzt und so ein neues Sujet schafft, dass der Patient, der in der Uniform eintritt, verhaftet wird, nicht weil er Grenzen überschreitet. Dass es also zu einem kleinen Grenzkonflikt kommt.
Und auf die Frage, ob er sich in diesem Buch sein eigenes Leiden, seine eigene gestörte Beziehung zu der Mutter von der Seele geschrieben hat, da hat Hermann Burger gemeint:
Das sind persönliche Erfahrungen aus der frühesten Jugendzeit, die zusammenhängen mit der Eltern, vor allem mit der Muttersituation. Ein Aufenthalt in einem Kinderheim. Und meine eigene Krankheitsgeschichte später, dann so im Alter von 30 Jahren aufwärts, hat mich einfach von einem Punkt an dazu gezwungen, selber eine Therapie zu erfinden, eine Therapie vorzuschlagen. Stichwort für die Therapie heisst die künstliche Mutter. Nur hatte ich natürlich keine Ahnung gehabt, was das bedeuten soll. Und immer dann, wenn so eine Chiffre am Anfang steht, eine Idee, die ja noch dunkel ist, kommt es quasi zu einem Roman, in dem man dann wie eine Expedition so eine Idee erforscht.
Erforschen, das heisst bei ihm, haargenau jeden Sachverhalt recherchieren und protokollieren und erst dann einen Roman daraus schreiben. Die beiden Literaturwissenschaftler Magnus Wieland und Simon Zumsteg von der Uni Zürich sind Kuratoren von der Hermann Burger Ausstellung «Nachlass zu Todeszeiten» im Museum Strauhof Zürich. Der Magnus Wieland erklärt, dass die akribischen Recherchen von Hermann Burger auch auf seine Rolle als gelehrter Schriftsteller und Dichter zurückführen.
Wo immer schon das Wissen darum hat, was er macht und in welcher Tradition das er steht, das ist für ihn einerseits ein Hemmnis gewesen, weil ihm dann quasi der kreative Freiraum durch das schon eingeschränkt war. Und er hat sich eben eine Notlösung daraus geschaffen, dass er gesagt hat, ich versuche gar nicht mehr frei etwas zu schaffen, sondern ich schaffe aus den Materialien, die mir zur Verfügung sind. Und das erklärt zum Teil auch seinen ungeheuren Rechercheaufwand, wenn es ans Schreiben von einem Buch gegangen ist. Also er hat sich einfach das Material so aneignen wollen, um dann aus dem seinen Text zu formen. Also nicht einfach aus nichts, sondern eben aus ganz viel zusammengetragenen Recherchenbruchstücke sind dann die Texte so entstanden.
Es leuchtet mir total ein, was Sie da sagen. Handkehrum muss man wie sagen, hat er damit nicht einfach nur ein Defizit, das er hatte, wettgemacht. Dass er nämlich selber die ganzen Geschichten nur aus dem Kopf und aus dem Herz und aus der Seele gar nicht hätte konstruieren können.
Ja, das würde ich jetzt sehr kritisch sehen, wenn man das als Defizit bezeichnet. Er ist tatsächlich auch in so einem Paradigma gross geworden, wo er das selber immer ein bisschen als Defizit erlebt hat oder eben auch sich so defizitär dann beschrieben hat, weil er gemeint hat, ein richtiger Schöpfer oder ein richtiger Dichter, der kommt an und macht einen Wurf und es sitzt. Und wenn man das genau nachschaut in seinen Materialien, die ja bis heute im Schweizerischen Literaturarchiv liegen und dort wohlgemerkt in sehr vielen Schachteln liegen, weil er nämlich ganz viel Nachlass hinterlassen hat, sieht man, dass das erste Problem, das er hatte, ist nicht das gewesen von einem Journalist, der ganz genau wissen wollte, wo finde ich was und wie recherchiere ich. Der erste Tagebucheintrag, den er ab 19 hat er angefangen, Tagebuch führen, heisst wirklich, er sei sich jetzt das erste Mal bewusst, wohlgemerkt gesagt, dass eben ein 19-jähriger Bursch, dass er nicht Schöpfer sei, sondern Handwerker. Also wo er auch unter dem Damoklesschwert quasi immer schon war, dass er gemeint hat, ein Künstler, der genial ist, also das klassische Genie halt, der wirft und der geht auch nicht lange recherchieren etc. Und dann ist das allererst in Gang kommen, die ganze Maschinerie, dass er dann zuerst im ersten Gedichtband Rauchsignale, das er 1967 geschrieben hat, eigentlich noch ganz nah am Paul Celan und an der Ingeborg Bachmann war, ohne aber schon das Collageverfahren anzuwenden, sondern immer noch zwar unter dem Bann von diesen sogenannten genialen Leuten gestanden ist und sich aber noch nicht richtig befreien.
Was der Literaturwissenschaftler Simon Zumsteig hier erklärt, ist der Anfang von Hermann Burger seiner Technik von der sogenannten schleifenden Schnitt, die er beim Schreiben angewendet hat.
Dass nämlich die Realität so unmittelbar an der Realität angesetzt werde mit all den Recherchen und den Beobachtungen, die er auch vor Ort gemacht hat. Wenn er die künstliche Mutter schreibt, geht er nach Göschenen, dann geht er nach Bad Gastein. Wenn er Schilder schreibt, geht er nach Schildwald. Also er ist immer vor Ort recherchieren, dass letztendlich die Technik von der schleifenden Schnitt erst ermöglicht, dass so ein Schillern, ein Irisieren entsteht, was er dann eben Pararealität nennt. Also das ist ein Graubereich zwischen der Realität und Fiktion, wo weder nur Fiktion ist, weil es ist nicht nur erfunden, dass es so eine Turnhalle könnte geben, irgendwo im Krachen aussen. Aber es ist halt auch nicht nur die Realität, sondern es ist eben angereichert mit diesen mit dem Umstand, dass, was im Wörtchen «esk», respektive im Suffix «esk» hineinsteckt. Also es kommt das Groteske rein. Schildesk prägt er sogar selber den Begriff. Oder er hat gesagt, er schreibe Autobiografesken in einem Brief an Dagmar Berghoff. Also alles eigentlich zwar auf der Realität unmittelbar ansetzt, Beobachtung von der Realität haargenau ist und bis ins letzte Detail stimmt, aber dann der Tick dazu kommt, weil er letztendlich das Parareale ausmacht.
Parareal, oder einfacher gesagt, er hat Reals und Fiktives so wild ineinander gewoben, dass man beim Lesen beides nicht mehr auseinanderheben kann. Der Literaturwissenschaftler Simon Zumsteig ist schon lange fasziniert vom Hermann Burger, schreibt jetzt auch seine Doktorarbeit über ihn. Neben der spannenden Figur Hermann Burger ist es vor allem sein Talent zur Wortakrobatik. Kunst mit Wörtern jonglieren, das fasziniert ihn.
Einerseits finden wir das in den kleinsten Keimzellen, nämlich auf der Wortebene. Also es gibt im Diabelli kommt auf einmal etwas vor, dass der hätte etwas Dinulipati-ähnliches werden können. Und das sind ja dann Kombinationen, respektive sogenannte Neologismen, die es vorher noch nie gegeben hat, wo der Burger etwas rausnimmt, oder lipizanerhaft ist ein Wort, das dann im Brenner am Schluss vorkommt, und etwas rausnimmt und daraus ein Adjektiv kreiert, das es vorher nicht gegeben hat. Also das ist mal sicher eine akrobatische oder faszinierende Art zu sehen, dass er sprachschöpferisch ist auf der Basis von dem Material, das ihm eben schon zur Verfügung gestellt wird von der Sprache. Und das zweite Akrobatische ist auf der Satzebene, also dass er Sätze macht, wo viele Leute sagen, ich weiss ja, wenn ich am Schluss ankomme, nicht mehr, was er am Anfang gesagt hat, ich weiss nicht, wo der Nebensatz ist, ich weiss nicht, auf was ich das soll beziehen. Also man verliert, wenn man nicht genau am Ball bleibt, respektive ein Gehör entwickelt für die Musikalität von dieser Sprache, dass man dann eigentlich draus geht. Also im klassischen Sinn. Und das hat ja auch, das ist natürlich eine akrobatische Komponente, die da mitschwingt. Also, dass man sowohl auf der Syntaxebene als auch auf der Wortebene dann so ein jonglierendes Verfahren haben, letztendlich.
Sein Freund Kurt Theodor Oehler hat ihn als sehr ehrgeizig verbissen beschrieben. Ist er damit auch ein besessener Schreiber gewesen? Simon Zumsteig.
Wirklich, wenn einem etwas nicht mehr loslässt, wenn man quasi ins absolute Gegenteil von der Gelassenheit, die sich dann wieder berühren kann, letztendlich natürlich reinkippt. Wo man beim Hermann Burger kann sagen, er hat zum Leidwesen von seinen Freunden oder eben von seinem Umfeld, wenn es jetzt ums Leben und als, um den Mensch gegangen ist, wirklich dann besessene Formen angenommen, wenn es darum gegangen ist, ein Thema umzumünzen. Wenn er mal Lunte gerochen hat, dann hat ihn das nicht mehr losgelassen. Dann ist das angelaufen, und zwar, Sie haben es ja angesprochen, sowohl als Schriftsteller als auch als Journalist. Aber insbesondere bei einer Schriftstellersache ist das dann natürlich, viele Leute meinen, sie können das mit dem Krankheitsbegriff von der Manie dann erklären, den er ja auch also mit dieser bipolaren Störung von der manischen Depression auch wirklich gehabt hat. Aber man muss gar nicht eigentlich so biografistisch dann argumentieren, sondern man kann einfach, wenn man den Begriff gelten lässt von der Besessenheit, sagen, er ist dann bis zum Umkehren, also um einen Stoff dran geblieben. Und er hat, was seine Cousine mir letztens zum Beispiel erzählt hat, auch die Nacht um eins noch von Leuten wollen wissen, wie das jetzt genau sei. Er müsste das wissen. Oder sein Umfeld eben quasi selber dann noch in Wahnsinn treiben, weil er einfach in dieser Pararealität letztendlich selber angefangen hat, daheim zu sein.
Der Simon Zumsteig hat es angesprochen, es hat sich schon früh im Leben von Hermann Burger einen Schatten über seine Seele gelegt. Und auf die Frage, was ist ihr grösstes Unglück, hat der Hermann Burger mal geantwortet, eine moderne Zivilisationskrankheit, die Depression. Sein Freund Kurt Theodor Oehler, ein Psychotherapeut, erinnert sich.
Also die Psychosomatik, die ja eine schwere Ich-Krankheit darstellt, hat sich langsam nach einer die ganzen manischen und depressiven Episoden eingestellt, wo furchtbar gewesen sind. Erstens mal hat er also in den manischen aggressiven Phase hat er sämtliche Freundschaften fast um sich herum kaputt gemacht. Ja, je lieber er jemanden hatte, desto grausamer ist er mit denen umgegangen und ist unerbittlich aggressiv gewesen. Und in den Depressionen ist er vollkommen verschwunden, oder? Im Bett gelegen, wochenlang, später in der Klinik, mit total verzweifelt und furchtbar gelitten. Und dann hat er wieder so ein paar helle oder gute Momente gehabt, wo er unglaublich geschafft hat. Und je länger das gedauert hat, desto mehr hat er dann die Schaffensperiode eigentlich fast wieder hektisch hat er geschrieben, ohne eigentlich dann können, an diesem Werk wirklich, können wirklich die richtig auszuarbeiten. Mhm. Weil der Schildern, dort hat er noch lange daran gearbeitet, und das merkt man auch vom Stil her. Und die späteren Sachen sind mehr denen direkt aus dem Schreibfluss raus entstanden und zuletzt eigentlich kaum mehr bearbeitet wurde. Er hat das einfach gar nicht mehr können. Mhm. Das ist eben wie das Damoklesschwert, ist über ihm gekreist und hat ihn immer mehr getroffen und das hat mir immer mehr gespürt, ja.
Mhm. Wie war das für Sie als Freund gewesen? Weil Sie haben ja quasi auch den Hintergrund, Sie haben die Krankheit mit Ihrem Beruf können verstehen. Wie war das für Sie gewesen als Freund?
Unsere Begegnungen am Anfang sind sie ja sehr freundschaftlich, harmonisch gewesen. Etwa einmal eben so Streitgespräche und so, aber nicht so schlimm. Und nachher, wo er so in den 30 bis 40 war, dort hat es dann furchtbare, eben die Aggressionen, und ich hatte dort auch schwere Schläge mit bekommen. Schwerste Auseinandersetzungen. Wir hatten auch diese schwere Streite über Vietnam und über das und jenes Thema. Das ist also nächtelang haben wir durchgestritten. Mhm. Und nachher, irgendwo ist mir dann klar geworden, dass das eben aus seiner Verbitterung und aus seiner Verzweiflung und auch aus dem Wahnsinnigen herausgekommen ist, was er in sich hatte. Das hat sich immer mehr gezeigt. Er ist nicht nur verrückt gewesen, sondern zwischen ihnen irre. Das ist nicht zum Aushalten gewesen. Mhm. Und er hat sich auch dann sehr, sehr beleidigende Briefe geschrieben, teilweise an seine Freunde und liebsten Leute und so. Aber das hat mich nachher eigentlich gar nicht berührt, muss ich sagen. Ich habe dann mit der Zeit habe ich dann einfach darüber hinweggesehen. Und er hat die Leute gezwungen, sich zu entscheiden. Entweder voll für ihn oder ganz gegen ihn. Und wer sich nicht voll für ihn in den absurdesten Situationen für ihn eingesetzt hat, der ist dann gegen ihn gewesen, für ihn. Und der hat er die einem angegriffen und so weiter. Aber ich habe das überhaupt gar nicht mehr ernst genommen. Wie darüber hinweggeschaut und möglichst versucht, einfach die gute Seite mit ihm weiter zu pflegen und das weiterzuführen.
Ein schwaches Ich, das im Leben schnell zerrüttet und zersplittert ist. Er hat zu Lebzeiten den Untergang von seinem Ich, von seiner Seele beschrieben. Sich selber als scheinlebendig bezeichnet. Eigentlich gelebt und doch tot. Als Mensch ein Ich mit grossen Löchern, wie sein Freund beschreibt. Der Literaturwissenschaftler Zumsteg, der sich mit dem Schriftsteller Hermann Burger befasst, sieht das ein bisschen anders.
Man kann also aus psychoanalytischer Sicht sagen, er hat, wie er das selber eben immer betont hat, Schreiben gebraucht, um das Loch im Ich zu stopfen. Aber wenn man schaut, wie er selber in diesen Text auftaucht, ist das eigentlich so, dass er wirklich ein Mann aus Wörtern ist. Also er kreiert das Ich, indem er das und das schreibt. Und dann denke ich nicht, dass man von so einer Lochexistenz letztendlich sprechen kann, sondern dass er im Medium von der Schrift oder im Medium von seinem Beruf, respektive seiner Passion und Berufung zugleich, eigentlich das macht, was jeder Mensch in der Kleinarbeit jeden Tag auch macht. Er tut nämlich das Vakuum, das letztendlich wir sind, sukzessive füllen, indem er tätig ist. Er macht etwas und wird dadurch allererst das, was er macht. Und dann denke ich, das ist auch etwas, was Hermann Burger nicht unbedingt gut getan hat, dass er auch mit diesen Theorien wahrscheinlich gefüttert worden ist. Wenn man davon ausgeht, dass irgendwo so ein wahres Ich ist, wo man eigentlich nur noch finden müsste, alle anderen haben es, aber er selber hat es leider nicht, dann rennt er im Prinzip etwas nach, wo letztendlich eben nur wie das Existenzphilosophen dann gesagt haben, nur durch Tat allererst kreierbar ist. Mhm.
Lesen, über das Gelesene schreiben, aus dem Gelesenen Lesbares komprimieren. Ich bin Hausierer, ich bevorzuge Buchstabensuppe, bitte vergessen Sie das nicht. Das hat Hermann Burger in einem unveröffentlichten Text geschrieben. Er hat sich selber mit Buchstaben gefüttert und nicht nur Text, sondern vielleicht auch sich selber damit geschaffen. Oder mindestens eine Fassade damit aufgebaut. Heute ist es 20 Jahre her, seit Hermann Burger nach der Einnahme von Schlafmitteln gestorben ist. Sein Freund Kurt Theodor Oehler erinnert sich, als wäre es gestern gewesen.
Am 28. Februar 1989 hatte er eine Lesung in Bern. Und ich dachte, schön, das ist erstens mal ist das mein Geburtstag und zweitens treffe ich ihn dort und dann gehen wir noch zusammen aus, oder? Wie üblich in Bern, in der Altstadt und haben einen schönen Abend miteinander und dann kann er dann auch bei uns übernachten und so weiter. Und dann bin ich dort hingegangen, voller Erwartung und dann hat es geheissen, er käme nicht heute Abend. Er sei aus unerfindlichen Gründen nicht gekommen. Und nach einem haben sie aber sie Tage ein neues Buch gegeben, haben sie da das Buch, das er drin gelesen hat, der Brenner, glaube ich, war es gewesen, hat mir dann geschenkt bekommen. Mit dem bin ich dann wieder gegangen. Und am nächsten Tag ist in der Zeitung gestanden und hat sich umgebracht. Und ich muss also sagen, das war einer der schlimmsten Augenblicke in meinem Leben. Ich hatte noch nie so einen Schmerz gehabt, überhaupt. Ich habe denke, das überlebe ich nicht. Das verriss mich. Ich bin in einem Wald gelaufen und da dachte ich, muss ich so lange laufen, bis ich wieder leben kann. Mhm. Das hat mich dermassen mögen, das Elend. Erstens mal, dass mein Leben ein Stück ärmer geworden ist, ja, durch seine Begegnung und so weiter. Dann habe ich ihn sehr, sehr geliebt, sehr gern gehabt. Und zweitens habe ich hat mich das so erschüttert, dass jetzt das Leben für den Mann jetzt fertig ist, ja, dass er nicht mehr kann, das einmalige, unglaubliche Leben, das wir hier haben, oder? Wo sowieso etwas Unglaubliches ist, dass wir existieren. Mhm. Und jetzt muss er das preisgeben. Und ich hätte eigentlich noch so Haufen wollen mit dem Erleben. Ich denke heute noch oft dran, wenn ich in Spanien bin oder Golf spielen, das wäre ein Sport gewesen für ihn. Dass er das alles eigentlich jetzt nicht mehr können mit mir machen.
Haben Sie trotzdem das Gefühl, dass es für ihn eine Lösung war?
Ja, es ist ja nachher so, immer wieder diskutiert worden, ob es denn stimmt, dass er sich umgebracht hat, oder ob es nur ein Unfall war und so weiter. Also für mich ist das klar. Ja, für mich ist das klar. Ob er es jetzt gerade an dem Tag hätte machen wollen, aber ich denke schon, ja. Er hätte einfach nicht mehr können. Ja. Ich weiss ja, dass er seine materielle Existenz ist absolut unmöglich gewesen. Seine Rechnungen und Mahnungen, alles hat sich gestapelt. Er hat nichts mehr aufgemacht. Er hat ja seine Ferraris gehabt. Er hat alles gar nicht mehr finanzieren können. Es ist absolut unmöglich gewesen, auch materiell noch weiterzuleben. Er ist ruiniert gewesen. Und das hat er ja alles angekündigt. Und ich denke, man muss ihm jetzt das auch wirklich zugestehen. Er hat das Recht erarbeitet, sich umzubringen, und das soll man jetzt ihm nicht noch nehmen. Er hat das wollen und hat das gemacht, und dazu muss man jetzt auch stehen.
Er hat den Selbstmord in «Die Logik eines Selbstmörders», eine Suizidografie, beschrieben, gerechtfertigt und hat sich damit auch ohne schlechtes Gewissen können umbringen. Der Kurt Theodor Oehler erinnert sich an die Widmung, die ihm der Hermann Burger in das Büchli geschrieben hat. «Auf dass es nun zu Ende wäre». Und was für eine leislige Hoffnung und was für einen Wunsch hat er vielleicht selber gehabt, wo er geschrieben hat, die Tragik des Selbstmörders besteht darin, erst als Leiche ernst genommen zu werden. Der Tod von Hermann Burger ist ein sehr delikates Thema für Kuratoren von der Burger-Ausstellung im Strauhof in Zürich. Redet man von Überdosis Schlaftabletten. Man hat es vorsichtiger gemacht und in der Biografie «Tod am 28. Februar nach der Einnahme von Medikamenten» geschrieben. Der Kurator Simon Zumsteg erklärt.
Dass die These, die ist wie in den Köpfen festgefressen von dem Suizid. Es ist aber so, dass seine engsten Leute nicht von Suizid ausgehen. Also wenn man das genau anschaut, respektive was man heute weiss und sein Umfeld auch weiss vom Obduktionsbericht, das war eine Einnahme von 10 Tabletten Vesparax, also ein Barbiturat, ein Schlafmittel, das er schon Erfahrung hatte damit, kombiniert mit Alkohol, mit relativ viel Alkohol wohlgemerkt. Und es war aber auch so gewesen, weil das am Tag, bevor er auf die Lesetournee für seinen eben allererst zu erscheinenden ersten Teil von der Brenner-Tetralogie gegangen ist, insgesamt von 4 Ärzten so ein Medikament angefordert hat, also mehrere so Vesparax-Schachteln daheim gehabt. Er hätte also mehr als die 10 Tabletten können essen, wenn das wirklich um einen Exitus gegangen wäre. So dass eigentlich einfach vorsichtiger wäre, respektive eben seine Engelleute auch davon ausgehen, das ist ein Unfall gewesen, wo wir natürlich nie mehr entscheiden können, ob das an dem Abend so traurig wie das ist, egal ob es jetzt ein Suizid war oder nicht, an dem Abend wirklich sein Entscheid war, aus dem Leben zu scheiden. Und das quasi noch, wie das dann oft gelesen worden ist, in so einer Teleologie, ne, dass man sagt, der hat das immer angekündigt, das war sein letzter Werbegag gewesen. Er hat quasi die Verkaufszahlen von dem Roman angekurbelt. Oder der Thomas Bernhard ist kurz vorher gestorben, das war sein grosses Vorbild gewesen. Es ist ein Hommage an Thomas Bernhard.
20 Jahre ist es her, seit er gestorben ist. Viele von seinen Büchern sind vergriffen, andere, zum Beispiel der Lachartist oder auch Schilte, sind wieder neu aufgelegt worden. Mit Burger lässt sich längerfristig kein Geld verdienen, das wissen die Verlage. Es kompliziert sind seine genialen Wortkonstruktionen, als dass die breite Masse das lesen würde. Aber um die grosse Masse ist es dem Hermann Burger auch nie gegangen.
Es hat damals geheißen, als er die künstliche Mutter geschrieben hat, es gäbe auf der ganzen Welt ca. 3000 Hermann Burger Leserinnen und Leser. Mehr sind leider nicht zu holen, weil offenbar ist das die kritische Masse, die bereit ist, sich eben solche akrobatische, gebildete, zugleich eben zutiefst lustige und traurige Literatur zu Gemüte führen. Zu diesen 3000 Leuten sehr schwierig, jemanden dazuzukriegen. Dazu hat der Burger 2 Sachen gesagt. Einerseits hat er gesagt, für ihn sei nicht interessant, 5'000 Leute zu haben, sondern für ihn sei der 3001. und 2. und 3. Leser ganz interessant. Der, der näher könne aus dieser Zwischenwelt, von nicht interessiert sie an so etwas und sowieso zu denen gehören, die dort irgendwie zu dem quasi Suchtpotenzial haben, die näher dann können dazuholen. Und das zweite Gleichnis war, wenn er sich wollte, etwas Schönes vorstellen. Er denkt, er sitzt jetzt mitten im Anspielkreis vom Aargauer Fußballstadion Brücklifelder. Er hat ja gerne Shooter gehabt. Und er denkt, dann das ganze Brücklifeld sei jetzt mit Hermann Burger Leser gefüllt. Also, dass quasi die 3000 Leute, die in diesem Brücklifeld hinhocken, auf einen Touch er endlich mal vor Augen hat, die ihm dann zuklatschen und sagen, Hermann, du bist es. Also wichtig ist, da tue ich wieder 2 Schneidungen beantworten, wichtig ist aus literaturwissenschaftlicher Sicht, weil das einfach tatsächlich einer von diesen ganz grossen Autoren war, Ende 20. Jahrhundert, und zwar eben nicht nur in der Schweiz, sondern man kann sagen im deutschsprachigen Sprachraum. Weil er mit all diesen Dilemmata, die wir geschildert haben, bewaffnet, letztendlich eben einen Ton gefunden hat, wo man heute kann sagen, es gibt Leute wie Schriftsteller wie Michel Mettler oder Peter Weber, die sagen, das hat so etwas wie Vorbildcharakter selber wieder gehabt. Er hat es gibt das Wort Kafkaesk, es gibt das Wort Burgeresk, noch nicht so verbreitet, aber ab und zu kommt es doch mal vor, dass man sagt, das ist jetzt etwas, das tönt wie etwas vom Burger. Und das gibt ja letztendlich dann wirklich nur wenig Schriftstellende oder Künstler, die das so einen eigenen Ton anbringen. Das ist mal aus literaturwissenschaftlicher Sicht dann eigentlich eine Einschätzung, und ich denke, es ist zu Unrecht, dass er so hinvegetiert quasi und auch von der Forschung grosso modo links liegen gelassen wird. Und aus jetzt ganz persönlicher und menschlicher Sicht kann ich sagen, er hat zwar in der Provinz, aber nichtsdestotrotz, er hat die grossen menschlichen Themen behandelt. Und man kann dort, man findet eigentlich, auch wenn es letztendlich eben um irgendein Dörfli oder um Hermann Burger seine zufällige biografische Heimat geht, man findet dort eigentlich das Leben verhandelt.
Das Leben verhandelt. Von einem, der das Leben selber schon als Todesort gesehen hat. Das ist eine Kunst für sich. Der Hermann Burger war darin Meister gewesen.
Ein genialer Wortakrobat mit Schatten über der See und der faszinierende Aargauer Schriftsteller Hermann Burger. Auf unserer Internetseite drs1.ch findet ihr verschiedene Buchtitel über Hermann Burger und auch einen Link zu einer Ausstellung über ihn im Museum Strauhof Zürich. Die Ausstellung heisst «Nachlass zu Todeszeiten» und ist noch bis am Sonntag offen. Ja, und der Doppelpunkt von der Miriam Zumbühl, den könnt ihr die nächsten 4 Wochen auch im Internet hören, auf drs1.ch, oder ihr könnt eine CD bestellen von dieser Sendung auf der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Die CD kostet 31.90 Franken. Die Lieferfrist dauert 14 Tage und ihr könnt anrufen vom Morgen Freitagmorgen bis am nächsten Donnerstag oben, vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr.
Doppelpunkt. Sie hörten einen Podcast von DRS 1.